Herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast mit den Kinderärztinnen Katrin und Jessica, die heute vertreten wird durch Alexander Graf. Wir sprechen circa einmal pro Monat über die Herausforderungen des Gesundheitswesens und was das für unseren Beruf bedeutet. Heute ist Theresa Holler bei uns zu Gast. Sie ist die leitende Apothekerin und COO von Redcare Pharmacy, die in Deutschland als Shop-Apotheke auftritt. Mit ihr besprechen wir unter anderem folgende Themen. Zuerst, wie die Einlösung eines Rezeptes in der Online-Apotheke funktioniert. Dabei berichtet Theresa über die nötigen formalen und rechtlichen Voraussetzungen und inwieweit auch die Einführung des E-Rezeptes gewisse Abläufe in der Online-Apotheke verändert hat. Besonders spannend und inspirierend dabei fand ich, wie patientenorientiert und individuell die Rezepteinlösung in einer Online-Apotheke funktioniert und dass gerade auf Beratung großen Wert gelegt wird. Ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast sowohl für Berufstätige im Gesundheitswesen als auch für Patienten einige neue Informationen und Einblicke in die Funktion einer Online-Apotheke erläutern konnten. Viel Spaß beim Podcast.
Theresa, herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast. Heute nicht mit Katrin und Jessica, sondern mit Katrin und Alex. Wir machen das heute zusammen, A, weil Jessica keine Zeit hat und B, weil dein Business und der Markt, in dem du aktiv bist, natürlich auch für die Kassenzone-Hörer interessant ist. Deswegen spiegeln wir da den Podcast. Ich habe euch vor kurzem besucht, fand es extrem beeindruckend, was ihr aufgebaut habt. Vielleicht magst du mal ganz kurz was zu dir und zur Redcare Pharmacy erzählen. Wir müssen den meisten Hörern mal, glaube ich, ein bisschen Kontext geben, wie das mit dem ganzen Thema Versandapotheken überhaupt angefangen hat und wo das heute steht, bevor wir da in die Tiefe gehen. Willkommen.
Ja, mache ich gerne. Also vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Ich habe das als sehr positiv empfunden, unser Kennenlernen, und freue mich, dass wir jetzt heute in Dreierrunde zusammensitzen. Ich quasi mit der Familie auf der anderen Seite. Mein Name ist Theresa Holler. Ich bin von Haus aus Apothekerin. Und angefangen hat das Ganze, glaube ich, 99, also am Ende jetzt schon fast 26 Jahre her. Also man kann nicht mehr sagen, das ist was Neues, was wir hier machen, sondern man kann eigentlich schon sagen, mittlerweile sind wir ein etabliertes Geschäftsmodell. Die Idee war immer, die Convenience für den Kunden in den Vordergrund zu stellen. Also wir haben immer gesagt, der Kunde soll convenient seine Arzneimittel bekommen können. Und man kann sich vorstellen, 2000 kam der E-Commerce in allen Bereichen, und was parallel war, was viele auch gar nicht mehr wissen, ist 2000 hat das Ministerium für Gesundheit in Deutschland die Gematik ins Leben gerufen. Das ist eine Organisation, die sich damit beschäftigen sollte, oder ein Ausschuss, letztendlich das elektronische Rezept in Deutschland einzuführen. Und dann haben wir gedacht, okay, der E-Commerce kommt, Digitalisierung nimmt ihren Fortschritt, und dann könnten wir doch eigentlich eine sehr convenient Reise für den Kunden am Ende realisieren. Das hat ein bisschen gedauert. Wir haben das Geschäftsmodell währenddessen doch einige Male angepasst, haben uns auch ein bisschen aus dem Rezeptbereich zwischenzeitlich rausgezogen, weil wir eben gesagt haben, und wir hatten immer Rezepte in höheren Mengen, aber man kann sich vorstellen, früher hat der Patient noch seine Rezepte in einen Briefumschlag getan, hat die dann zum Postkasten gebracht, dann kamen die am nächsten Tag bei uns im Postfach an. Dann haben wir das immer schon digitalisiert. Also wir haben immer schon die Rezepte dann nicht mehr in Papierform verarbeitet, sondern immer digital schon hier im System gehabt und haben schon einen komplett digitalen Prozess gehabt. Deswegen ist es jetzt für uns durch das digitale Rezept, was dann 2024 in Deutschland verpflichtend war, war es eigentlich nur noch die Vorderseite umzuändern. Und der Kunde hat natürlich dann genau den Weg gehabt, den wir uns immer gewünscht haben, dass er eben letztendlich sein digitales Rezept, was er heute auf seiner Krankenkassenkarte hat, dass er das eben direkt einlösen kann. Also es ist ein langer Weg gewesen, waren 24 Jahre mehr oder weniger. Wir haben uns professionalisiert in eigentlich allen Themen, weil wir hatten ja lange Zeit, haben viel Erfahrungen gesammelt, haben den OTC-Bereich professionalisiert, haben Marktplatz parallel ins Leben gerufen, um die Randsortimente abzudecken, sodass wir am Ende, wir sagen immer als One-Stop-Pharmacy, also du hast wirklich einen Stop und deckst alles ab, was in deinem Kopf mit deiner Gesundheit und deinen gesundheitsbezogenen Produkten abgedeckt werden muss. Und ich glaube, das Angebot haben wir mittlerweile komplettiert und können jetzt durchstarten.
Kannst du noch mal ein bisschen was zu euren Zahlen sagen? Man kann sich natürlich die Geschäftsberichte auch durchlesen. Ich teile das auch nachher noch mal in den Shownotes und auch im Gesundheitszone-Podcast teile ich das noch mal in den Shownotes, damit man ein bisschen weiß, über welche Größenordnung wir reden. Ihr hattet ja ein sehr erfolgreiches 2024.
Genau, wir hatten ein erfolgreiches 2024. Wir werden jetzt in 2025 wollen wir irgendwo 3 Milliarden ankratzen an Umsatz, was natürlich schon mittlerweile eine gewisse Größe hat. Wir haben uns vorgenommen, auf eine halbe Milliarde RX-Umsatz darunter zu gehen. Das sind natürlich schon Zahlen, die sind nicht mehr klein. Da sind über 10 Millionen aktive Kunden drunter.
In Deutschland? Heißt,
in Deutschland sind es unter 10 Millionen, in Europa. Das muss man vielleicht dazu sagen. Den Umsatz machen wir in mehreren Ländern in Europa. Das ist einmal der Markt in Deutschland, ganz klar, wo wir auch das Rezept oder das RX mit anbieten. Dann haben wir den österreichischen Markt, den Schweizer Markt, den italienischen Markt, Frankreich, Belgien und die Niederlande. Also wir sind in 7 Ländern vertreten und so setzt sich auch der Umsatz zusammen. Was man sagen muss, ist, weil wir da natürlich herkommen, ist der deutsche Markt einer der Marktanteilen sind wir deutlich auch vertreten in Österreich, in Italien und auch in Belgien. Also wir haben schon unsere Core-Märkte.
Und wie ist das? Du meinst diese RX-Rezepte, genau, sind ja die verschreibungspflichtigen. Womit macht ihr dann mehr Umsatz? Also mit den OTC-Präparaten oder mit den Sachen auf dem Marktplatz, die ihr noch anbietet? Und ist das unterschiedlich in den Ländern? Wird das unterschiedlich genutzt?
Das Angebot des elektronischen Rezepts ist heute nur in den Niederlanden und in Deutschland. Wir haben in Niederlanden eine Company, die das eben macht, die wir dazu gekauft haben. Und in Deutschland ist es eben unser Core-Business. In den anderen Ländern ist es regulativ immer noch auf einem anderen Stand. Es gibt Möglichkeiten, aber der Core-Markt ist erstmal Deutschland.
Und dann vielleicht nochmal eine Frage zu dieser Entwicklung. Also 25 Jahre, hast du ja gerade gesagt, hat es jetzt eigentlich gedauert, bis jetzt RX auch in Deutschland möglich war. Da war ja offensichtlich die Vertreterorganisation der stationären Apotheken relativ stark, das so lange hinauszuzögern. Und das habe ich mir natürlich in Vorbereitung für diesen Podcast nochmal versucht anzueignen. Ich hatte diese Woche noch ein Gespräch mit Christoph Werner von DM, die ja auch eine Versandapotheke öffnen für OTC und er war in einem Podcast des pharmazeutischen Dienstes und musste das dann verargumentieren, hey, was heißt das denn für die Apotheken, die ganze Beratung bringen und die Versandapotheken holen dann nur noch den Umsatz ab und er hat ein Argument gebracht, das fand ich ganz spannend, er meinte, naja, es heißt ja, Rezept kommt ja von Rezeptur. Früher war das so, da brauchte man die Apotheke, die Rezeptur gemacht hat. Heute ist natürlich ein Convenience-Produkt, was in einer Standardverpackung ist. Fand ich ein sehr smartes Argument, muss ich sagen. Magst du mir noch mal ganz kurz erzählen, weil es hören ja auch einige Apotheker diesen Podcast zu. Es gab ja schon ein extremes Spannungsfeld zwischen traditionellen Apotheken und den Versandapotheken, ne? Du warst ja zu diesen 25 Jahren im Grunde genommen Blockadehaltung für das elektronische Rezept geführt hat. So was ist das immer noch so oder hat sich der Markt jetzt mittlerweile da so ein bisschen beruhigt?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das waren gar nicht die Apotheker nur. Die haben natürlich, und das ist, glaube ich, völlig nachvollziehbar, weiß ich nicht gerne. Ich würde jetzt flapsig sagen, die haben sich wahrscheinlich über jedes Jahr, wo es später kam, gefreut. Aber ich glaube nicht, dass sie in Summe die Triebfeder waren. Ich glaube, da waren Datenschutzthemen, spielten da eine Rolle. Wir haben es auch einfach, haben auch keine Idee gehabt, wenn man das im Detail verfolgt hat, wie eine Umsetzung wirklich ideal stattfinden könnte. Also die ersten Diskussionen waren immer, macht man es komplett digital, nimmt man die Karte, gibt es nochmal eine andere Karte. Also da glaube ich, tut man den Apothekern ein bisschen Unrecht oder überschätzt sie, aber es waren noch andere Themen auch dabei. Und dann hatten sie natürlich ein hohes Interesse, eine Kartenlösung zu haben, weil mit einer Kartenlösung wir natürlich nicht mehr im Rennen sind, das muss man ganz klar sagen. Der Kunde schickt uns vielleicht noch ein Papierrezept, aber er schickt uns nicht seine Krankenkassenkarte. Und dann haben wir eben gesagt, dass wir eine Lösung haben. Das ist die Lösung mit dem NFC-Reader im Handy, ja, wo der Code eben von der Karte durch den NFC-Reader ausgelöst oder ausgelesen wird. Und das war natürlich dann eben eine gute Alternative zu der vor Ort Kartenlösung, das ist ja die Steckkartenlösung. Der Kunde geht in die Vor-Ort-Apotheke steckt seine Gesundheitskarte in den Kartenleser. Und das ist nichts anderes, als was wir im Handy haben. Und deswegen klappt es heute eben auch mit Anforderungen seitens der Gematik oder seitens des Ministeriums. Die haben eben gesagt, okay, das ist eine Lösung, die kann man machen. Aber dann müssen das und das und das und das Anforderungen sein, die er umsetzt, was Datenschutz angeht und Systemsicherheit etc. Und dann sind es jetzt am Ende, sind es zwei Lösungen. Man kann einmal mit der Gesundheitskarte in die Apotheke vor Ort gehen. Man kann auch die App der Apotheke vor Ort nutzen und es dahin schicken. Also die Möglichkeit, die wir heute haben, steht eigentlich allen offen. Und ich sag mal, Anbieter wie gesund.de oder ihre Apotheke nutzen genau das Gleiche, wie wir es auch machen, dass sie eben sagen, okay, wir bieten die Möglichkeit an, dass du dein Rezept über den Kartenreader und dein Handy an deine Vorortapotheke schicken kannst.
Und wie ist das, wenn man das jetzt nutzt, man soll meinetwegen Antibiotikum irgendwie sich beschaffen und dann macht man das mit dem Handy und der App, wie sieht man dann, wie schnell man das überhaupt bekommt, also wie ist das mit so Dringlichkeitsmedikamenten, die man am besten an dem Tag irgendwie braucht oder am nächsten Tag, wie wird das irgendwie abgesichert, dass das dann auch funktioniert oder wird gesagt, okay, das können wir irgendwie nicht leisten, habt ihr so ein Limit irgendwie innerhalb von 24 Stunden ist es da, das würde mich interessieren.
Genau, wir haben denken da immer in Use Cases, das, was du beschreibst. Wir haben immer den dringend Use Case, den Same Day, also am gleichen Tag Use Case und Next Day Use Case. Und bezogen auf die rezeptpflichtigen Arzneimittel. Und wir haben in zwei Städten jetzt schon einen Dienst angeboten, der heißt Urgent. Da kriegst du innerhalb von 2 Stunden dein Rezept bedient. Man muss fairerweise sagen, wenn man sich die Arzneimittel anguckt und wir beiden wüssten ja, was wir da lesen, können das interpretieren, dann sind das witzigerweise genau nicht die dringlichen Medikamente, sondern eher die, die wahrscheinlich vergessen wurden oder auch die, die man einfach jetzt schnell aus dem Kopf weg haben will. Es matcht nicht unbedingt damit, dass es wirklich jetzt gleich gebraucht wird. Also von daher, und ich glaube auch am Ende gibt es ganz, ganz wenige, die dann wirklich in den nächsten 2 Stunden angewendet werden müssen. Die meisten sind reicht noch am gleichen Tag. Das ist dann unser Now-Case. Das heißt, wir haben ein Partnerapothekennetz über ganz Deutschland. Und der Kunde kann dann im Checkout sehen, okay, dieses Produkt kann ich auch über meine Now-Apotheke am gleichen Tag noch zur Verfügung gestellt bekommen. Und das ist ein Partnernetzwerk von mehreren oder vielen Apotheken, mit denen wir da zusammenarbeiten, für die wir dann auch die Last Mile organisieren. Und darüber kann der Kunde dann die Same-Day-Belieferung in Anspruch nehmen.
Kannst du das mal genauer beschreiben, wie das funktioniert? Also das kommt dann quasi nicht aus dem Paket aus der Zentrale in Holland oder aus dem Lager in Holland, sondern da gibt es dann hier vor Ort in Gettorf oder in Kiel eine Apotheke, die das dann bereitstellt. Und dann gibt es einen Lieferdienst, der von euch gesteuert wird? Oder wie geht das genau?
Genau. Den stellen wir dem Apotheker zur Verfügung, weil das ist halt was, wo er sich eigentlich nicht drum kümmern möchte. Und den stellen wir ihm zur Verfügung und der holt dann eben zu vorgegebenen Zeiten bei ihm die Pakete aus der Apotheke ab, die er dann eben für den Kunden vorgepackt hat und dann bringt unser Lieferdienst die, und der bündelt natürlich aus mehreren Apotheken dann in der Region, bündelt er die und bringt die dann eben in dem Abendszeitfenster von 18 Uhr bis 21 Uhr zum Patienten.
Wir kommen gleich nochmal zu den anderen Lösungen, die ihr auch anbietet. Ihr macht ja quasi nicht nur den Versand von Medikamenten, aber quasi in dieser Medikamentenklasse, also sozusagen OTC versus RX, war bisher mein Verständnis oder ist mein Verständnis, dass die RX-Medikamente der deutlich größere Teil geworden sind für das, was jetzt die Krankenkassen auch Geld aufwenden müssen. Wie viel wird, glaube ich, gezahlt? 55 Milliarden sind es, glaube ich, in Deutschland alleine und davon ist aber der viel größere Teil RX. Und jetzt frage ich mich natürlich als Händler oder als Unternehmer, wo ist denn die Marge attraktiver? Also kann ich tatsächlich mit einer Eigenmarke Nasenspray, ja, dem Redcare Nasenspray, mehr Geld verdienen als mit einem RX-Medikament, was vielleicht nur 5-mal verkauft wird im Kieler Raum, weil Bisher musstet ihr ja den größten Teil eures Geschäfts ja mit dem OTC-Medikament verdienen. Also liegt das Geld eigentlich in dem Rx-Bereich, weil die Apotheken, die hier auch im Gesundheitszone-Podcast schon zu Gast waren, haben beschrieben, dass das Geschäftsmodell auch gar nicht mehr so einfach skaliert, weil die Lagerrisiken, die Inventarrisiken eigentlich sehr zu Lasten der hiesigen Apotheken gehen. Deswegen frage ich mich von außen mal drauf betrachtet, ist da eigentlich das spannendere Geschäftsmodell nach vorne in der Skalierung?
Beide Geschäftsmodelle für sich sind lukrativ und interessant. Was kann man so sagen? Das ist einmal das Rx für sich gesehen und auch das OTC-Geschäft für sich gesehen, kann man, wie gesagt, das bei uns in den Jahresberichten nachlesen. Beides sind profitable Geschäftsmodelle und man muss eben gucken, am Ende des Tages, es gibt nicht das eine, gerade wenn man sich als Apotheke positioniert, dann ist es immer ein Mix. Ja, wir haben Orders, die heute nur Rx-Aufträge oder Rx-Medikamente enthalten. Wir haben aber auch einen hohen Prozentsatz, wo einfach eben dann eine Mix-Order entsteht, an der wir natürlich, über die wir uns freuen, aber die letztendlich durch den Kunden getriggert ist. Das heißt, der Kunde legt dann eben noch, ich sag mal, von der Beauty-Creme, dann wäre es eben nicht OTC, über die Aspirin, bis hin zum Co-Medikament des verschreibungspflichtigen Medikaments legt er eben dann die Zusatzmedikamente in den Warenkorb. Das heißt, wir haben alles. Wir haben die reine OTC-Order, wir haben die reine Nutrition-Order, wir haben die reine Rx-Order, wir haben aber auch die Kombination aus allem. Und immer dann, wenn ein Rx im Auftrag ist, ist bei uns der Standard, dass wir den nächsten Tag garantieren. Also das heißt, wenn du nicht urgent bist und auch nicht sagst, ich brauche es heute Abend, dann haben wir ein Promise draußen, wo wir sagen, dein Paket kommt garantiert am nächsten Tag.
Das finde ich auch interessant. Ich glaube, also viele, sag mal, ich bin jetzt in der Kinderarztpraxis tätig, viele Eltern nutzen sowas, glaube ich, nicht, wissen es auch nicht. Und das wäre total gut zur Zeit der Lieferengpässe, weil wie oft müssen wir irgendwelche Antibiotika-Verordnungen ändern, auf irgendwelche Ersatzpräparate ausweichen, weil es dann heißt, es gibt's da nicht und es gibt's da nicht. Und ne, irgendwann sagt man, gut, wir müssen irgendwie behandeln.
Das ist ganz interessant, weil wir natürlich im Zuge der Rabattaustausches, den es ja schon seit Jahren gibt, haben natürlich auch.
Was ist das genau für die Kassenzone-Hörer? Muss das ja nochmal erklären. Die Gesundheitszone-Hörer kennen das bestimmt, aber die Kassenzone-Hörer nicht.
Das ist, wenn du letztendlich bei der AOK Rheinland versichert bist, dann hat die AOK Rheinland mit drei Generika-Anbietern einen Rabattvertrag abgeschlossen. Das heißt, als AOK Rheinland-Versicherter kriegst du Ratiopharm, Hexal und Biomo. Das sind die drei Produkte, die mit der Kasse Rheinland verhandelt wurden. Die DAK oder die Technikerkasse hat drei Verträge mit AL, Ratiopharm und noch jemandem anders. Und das heißt, das Generika-Produkt, die alle in sich identisch sind, hängt ab, wo du versichert bist, welches Generika-Produkt, Klammer auf, alle gleich, du bekommst, alldieweil die Krankenkasse da ihren Vertrag abgeschlossen hat. Das heißt jetzt, es kann sein, und es sind immer mehr als einer. Das heißt, wenn du jetzt ein AOK Rheinland-Versicherter bist, du warst immer bei deiner Apotheke vor Ort, die haben dir immer Ratiopharm gegeben, dann kann es durchaus sein, dass du von uns, rechtlich auch völlig in Ordnung, dann Hexal bekommst. Und das verwirrt Kunden. Deswegen haben wir einen Service entwickelt, in dem der Kunde, und den sieht man in der App, das heißt, wenn du dein Rezept runterlädst, dann siehst du als allererstes, welche Produkte du überhaupt verfügbar oder welche für dich aufgrund deines Krankenkassenvertrages überhaupt in Frage kommen. Was sind deine Rabattvertragspartner, die du haben auswählen könntest? Und dann kann der Patient bei uns selber wählen. Also er kann wählen, da möchte ich Ratiopharm, möchte ich Hexal oder möchte ich dann AL. Und das ist ein Riesenservice und da sieht er dann auch direkt die Lieferfähigkeit. Das heißt, er kann selber schon gucken, okay, das ist gerade nicht lieferfähig, das weiß ich, das war das letzte halbe Jahr nicht lieferfähig, dann nehme ich doch einfach jetzt schon direkt AL, dann habe ich das Problem gelöst. Und das nutzen in Teilen auch Ärzte, diesen Service, den wir in unserer App haben, weil sie sagen, oh krass, dann kann ich direkt das Richtige aufschreiben, euer Service ist super, weil der zeigt uns erstmal, was da ist und was gerade wieder nicht da ist und wo die Leute von vornherein rennen müssen. Und auch Krankenkassen nehmen teilweise diesen Service. Also er scheint allen zu helfen, ist aber ursprünglich mal für unsere Patienten entwickelt worden, damit die eben sehen, was ist gerade lieferfähig? Welches Rabatt, welchen Rabattartikel können Sie auswählen?
Dazu eine ganz kurze Frage. Als Ökonom und Volkswirt muss ich natürlich sagen, das ist ja ein extrem ineffizientes System, dass die ganzen Krankenkassen so individuell verhandeln. Aber das ist ja nicht euer Problem, fairerweise. Aber kurze Frage an Katrin. Hilft das tatsächlich? Also macht das eure Arbeit dann leichter? Das ist ja eine Frage, die kann ich jetzt hier direkt verifizieren. Das müsste ich dir ja sonst glauben im Kassenzone-Podcast.
Ja, das hilft total. Also das werde ich auch mal machen. Finde ich super. Genau, und meine Frage wäre noch, wenn man jetzt bei diesen Rabattverträgen, meinetwegen, da gibt es nun alles nicht irgendwie, keine Ahnung, keiner bietet jetzt irgendwie ein Amoxicillin an. Kann man dann als Kunde auch auswählen, ich zahle 5,75 Euro dazu und nehme eine andere Marke, die es anbietet? Oder ist das zu weit gedacht? Also manchmal denkt man ja, nur weil das irgendwie ein Anbieter nicht hat, ist ja irgendwie schlimm, dass man dann dieses ganze Antibiotikum nicht aufschreiben kann.
Das ist dann der Punkt, wo wir telefonisch mit dem Kunden das abklären. Das überlassen wir noch nicht ihm, aber du hast recht, je mehr Erfahrung wir da haben, desto weiter wird dieser Service entwickelt. Wir nennen das dann Austausch Expert Service, also das ist dann genau das, wo ein Experte einmal überlegen muss, okay, was können wir jetzt hier machen, aber ja, bevor er gar nichts hat und er bereit ist, dann eben die Preisdifferenz zu bezahlen. Klar, das sind halt eben dann, das machen wir heute fairerweise telefonisch, also wir haben ein ganzes pharmazeutisches Callcenter, Service Center hier sitzen, die dann eben mit den Kunden in die Kommunikation gehen. Was jetzt das nächste sein wird, was wir machen, ist, dass wir zeigen, wenn eine Packungsgröße nicht verfügbar ist, dass wir dann eben schon 2,50er anbieten und er das aber auch schon sieht vorne. Das wird er dann eben auch sehen, damit er nicht überrascht ist und sich nicht wundert. Und wir sind dann eben auch so, dass wir sagen, die Zuzahlung, die übernehmen wir dann, das verrechnen wir, damit er nicht da zweimal in Zuzahlung treten muss. Aber das ist komplett transparent für ihn ersichtlich und das hilft schon.
Ja, total. Ich meine, bei uns rufen die Apotheken dann halt auch oft an, sagen, ja, das gibt es nicht. Dann sage ich, ja, okay, was gibt es denn? Und dann, das dauert natürlich, ne? Und das ist auch Arbeitszeit. Und da denke ich manchmal auch, können die nicht mal gucken, wo es irgendwas gibt, ne? Von das dem her wäre das online einfacher. Und
genau.
Ja, nee, ist, ja. Okay. Gut.
Gibt es irgendwelche Sachen sozusagen, bei denen ihr heute noch beschränkt seid, die eigentlich nur die Apotheke vor Ort machen kann? Und vielleicht darauf aufbauend auch noch, die Apotheken vor Ort schrumpfen ja. Also wir haben ja quasi ein Apothekensterben jetzt seit vielen Jahren, sehen wir in Deutschland. Die sagen natürlich, sie verdienen nicht genug Geld, weil die Pauschalen jetzt 20 Jahre lang nicht angepasst worden sind. Das sagen die Ärzte natürlich auch. Wir haben jetzt quasi hier eine Kinderärztin, die das sozusagen in der täglichen Arbeit auch sieht. Und ich meine, mich erinnert zu haben, dass du in unserem Gespräch vor Ort gesagt hast, dass es ein sehr deutschlandspezifisches Problem ist, in Holland zum Beispiel anders. Also da ist quasi die Zusammenarbeit auch eine ganz andere und auch der sozusagen ökonomische Stellenwert sozusagen einer Apotheke noch ein viel, viel besserer oder stabiler. Zwei Fragen in einer. Also gibt es Dinge, die ihr nicht könnt, wo man die Apotheke braucht? Und B, ist das Apotheken- und Ärztewesen in anderen Ländern, in denen ihr aktiv seid, effizienter gelöst?
Also was wir nicht können, ist definitiv die Versorgung am gleichen Tag. Jetzt können wir natürlich sagen, wir können Strukturen implementieren, die wir, wo wir auch same day deutschlandweit beliefern können bis zu einer gewissen Uhrzeit. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren von Anfang an immer der Meinung, es braucht beides. Und am Ende entscheidet der Patient. Und es ist viel über die Persönlichkeit. Also wir können nie den persönlichen Apotheker ersetzen. Also das tun wir nicht. Wir können telefonieren und wir können auch von mir aus per Video telefonieren, aber das physische Händeschütteln wird schwierig. Und das muss man ganz klar sagen, das hat schon auch das ist schon nicht irrelevant für eine Gesamtbevölkerung, wenn man sich das anguckt. Und man muss sich überlegen, wie will man denn grundsätzlich versorgen? Und wir haben in Deutschland schon Strukturen, die kann man hinterfragen. Und die muss man auch, glaube ich, hinterfragen. Und wenn wir das eben mit den Niederlanden vergleichen, die haben eine ganz andere Struktur. Die Niederländer gucken zum Beispiel die Apotheken, also wie wir es auch schon mal gesagt haben, als wir uns unterhalten haben, die Niederländer haben halt, da hat man eben eine Hausapotheke und da ist das mit der elektronischen Patientenakte auch schon anderweitig geregelt. Da hat jeder eben Zugriff auf die Historie des Kunden. Das heißt, wenn er in Amsterdam wohnt, aber in Utrecht in die Apotheke geht, dann ist das transparent, was er sonst in Amsterdam schon alles bezogen hat, damit man eben auch die Interaktionschecks machen kann, etc. etc. Das wird, wenn wir die elektronische Patientenakte einführen, bei uns ebenso sein und ähnlich sein. Das ist schon mal ein riesengroßer Schritt. Ich glaube, wir müssen immer daher kommen, was ist am Ende für den Patienten die beste Versorgungsform und wo kommt er mit allem, was er braucht. Und ich glaube, immer ein Blick auf die Historie hilft. Wir sehen das hier jeden Tag. Wenn wir Kunden haben, dann beziehen sie in der Regel ihre Gesamtmedikation über uns und dann sehen wir schon, dass häufig schwere Interaktionen kommen. Ich rede nicht über die leichten und über die mittleren, sondern ich rede wirklich über die schwerwiegenden. Und die werden bei uns mit den Ärzten und mit den Patienten geklärt. Und ja, die sind oft auch gewünscht, aber eben nicht immer. Und ich glaube, da geht noch eine Menge. Das haben wir hier natürlich, weil wir immer digitalisiert sind, schon. Das kann die Apotheke vor Ort ganz genauso machen. Ich glaube, es bleibt ein Miteinander. Ja, es gibt immer die Kunden, die eben convenient ihre Medikamente zugestellt haben wollen. Es gibt die Kunden, die total happy sind, wenn sie in den Ort gehen können und ihren Apotheker sehen. Es ist immer eine Mischung von beiden. Und wir sehen in keinem Markt eigentlich, dass das ein Verdrängungsmarkt ist, sondern eher sieht man fast sogar in manchen Gebieten, dass online wieder auch stationäre Geschäfte ins Leben ruft. Also ist es in keiner Branche so, dass das Retail komplett verschwunden ist und dann nur das Online-Geschäft nur noch übrig geblieben ist, sondern es ist eigentlich immer irgendwo, hat sich's immer eingependelt. Und ich glaube, so ist es bei den Apotheken auch. Ich glaube, wir sind da noch nicht. Wir haben uns noch nicht final eingependelt, aber auch wir werden uns da einpendeln. Und wenn man das in anderen Ländern sich anguckt, dann hat sich's eigentlich überall eingependelt. Bei den einen hier, bei den anderen da. Das ist am Ende eine Frage, von welches System liegt man dahinter und was will der Kunde?
Okay, ist aber noch nicht so, dass ihr jetzt großer Werbetreibender in der Apothekenrundschau werdet. So harmonisch funktioniert es noch nicht bisher in Deutschland, oder?
Nee, aber es funktioniert schon deutlich harmonischer als noch in den als noch vor 20 Jahren, muss man ganz klar sagen. Und ich sag mal, wir kooperieren ja mit vielen Apotheken zusammen. Unser ganzes Now-Netzwerk besteht ja aus Partnerapotheken. Und wie es immer so ist, es gibt eben die per se einfach irgendwo vielleicht dem Ganzen negativ gegenüberstehen. Aber es gibt auch immer die sagen, hey, wo etwas Neues, da gibt es auch immer eine Chance. Und man muss sagen, die Apotheken, die mit uns zusammenarbeiten, die bereuen das, glaube ich, keinesfalls.
Okay, dann habe ich dazu mal eine Frage, weil wir hatten ja vor Ort ja auch über die ganze Plattformökonomie gesprochen und ich persönlich habe ja ein großes Faible für Geschäftsmodelle, die gar nicht mehr mit der Produktmarge Geld verdienen, also dem Einkauf und Verkauf von Ware, sondern mit einem Servicegeschäft. Ein Service ist ja im Grunde genommen das Now-Geschäft. Ja, du gibst ja einer Apotheke vor Ort irgendwie einen Service, einen Logistik-Service, Zugang vielleicht auch zum Kunden und darüber hinaus bietet ihr ja, glaube ich, schon so telemedizinartige Services an, ich kann meine Gesundheitsdaten bei euch speichern. Wie groß wird dieses Geschäft für euch nach vorne? Im Kern, wenn ich den Finanzbericht richtig verstanden habe, basiert ja heute fast die komplette Marge sozusagen auf dem Handel von Medikamenten, OTC und RX. Aber nach vorne wäre es aus meiner Sicht natürlich viel spannender, Dienstleister zu werden. Das kann ja auch für die stationären Apotheken die Dienstleistung sein, wenn man sie denn braucht. Wie schaust du da drauf?
Also ich glaube, wir würden, ich wäre nicht hier, wenn wir stehen bleiben würden. Deswegen sind wir natürlich immer daran interessiert zu gucken, wie können wir am Ende, aber das muss man schon sagen, wir kommen immer vom Kunden her, weil wir 100% überzeugt sind, wenn das Produkt und der Service, welcher auch immer das ist, am Ende vom Kunden nicht angenommen wird, dann macht es keinen Sinn. Und selbst wenn du einen Service hast, wo der Kunde vielleicht nicht unbedingt in erster Linie daran beteiligt ist, brauchst du trotzdem am Ende irgendwo eine Grundgesamtheit an Masse. Und das klappt auch nicht, wenn du nur 3 Kunden hast. Also vom Grundprinzip, alle Weiterentwicklungen dieses Geschäftsmodells muss grundsätzlich der Kunde annehmen, sonst funktioniert es nicht. Weil wir immer davon ausgehen, wir wollen im direkten Kundenkontakt stehen. Wir haben kein Multiplikatorenmodell. Das heißt, der Kunde kommt über den Marktplatz, der Kunde kommt direkt zur Apotheke, der Kunde kommt über die MyTherapy-App. Und wenn er dann sagt, okay, das überzeugt mich, dann und er dann auch noch die Medikamente über uns bezieht, dann passt das. Aber er muss erstmal sich, und da ist das ist einer dieser Services, unsere MyTherapy-App, das ist eine App, in der wir für gewisse Indikationen, und das machen wir auch schon offen gestanden seit Jahren, wir haben auch Ärzte hier angestellt, die das mit uns entwickelt haben, die letztendlich dann gucken, was braucht denn ein Asthmatiker wirklich? Was braucht denn ein Rheuma-Patient und was braucht ein MS-Patient? Das sind mal 3 Beispiele, wo wir wirklich Programme haben, auch für die Kunden. Wie sieht denn so ein, ich sag mal, Spritzenschemata für einen Oberschenkel vom MS-Patienten aus? Wer begleitet ihn da? Und das sind Themen, wo wir sagen, okay, wenn er dann das gut findet und eine Beziehung zu uns aufgebaut hat, dann schickt er natürlich vielleicht auch irgendwann sein Rezept über sein MS-Produkt und dann wird ein Schuh draus. Dann haben wir eine komplette Abdeckung seiner Bedürfnisse. Das andere ist ein Blister-Service. Ja, wir haben heute testen wir halt, inwieweit das für Patienten convenient ist, die Medikamente geblistert zu bekommen. Ich persönlich, wenn man sich anguckt, wie die Compliance runterrauscht, so wie aus einem Medikament 2 werden, und ich glaube sogar selbst nur 70% schaffen es, regelmäßig eine Tablette am Tag zu nehmen, dann haben wir, ohne dass wir das irgendwo beworben haben, doch relativ viele Patienten, die das annehmen, was uns gewundert hat. Und das gilt es dann eben immer zu gucken, okay, wo ist der Need vom Kunden, dass wir den treffen? Und dann entwickeln sich solche Geschäftsmodelle und dann bietet man das genau den Patienten in der MyTherapy-App an und dann wird wieder ein Schuh draus und dann hat man immer diesen gesamtheitlichen Blick des Kunden. Und ich glaube, damit sind wir in der Vergangenheit sehr gut gefahren und das werden wir auch weiterentwickeln. Also wir werden definitiv an Services arbeiten, die dem Patienten einen Mehrwert bringen in seiner Therapie. Das ist ganz klar, das war immer unser Anspruch und das werden wir auch weitermachen.
Und wie sieht das dann aus, wenn ihr jetzt meinetwegen seht, okay, der Patient hat irgendwie 2 Medikamente geordert und da ist eine Interaktion und man darf das so nicht zusammen einnehmen. Wie informiert ihr ihn darüber dann in dieser App oder wie läuft das dann?
Wir haben jetzt diesen Service auch ins Frontend schon gebracht. Das heißt, er weiß schon mit seiner Bestellung, wie es um diesen Status der Bestellung aussieht und auch über einen gewissen Zeitraum in seiner Historie. Das heißt, wir machen das nicht nur über seine aktuelle Bestellung beim Neukunden, ganz klar. Aber wir gleichen das auch ab mit seiner Historie. Und dann, genau, gibt's die klassische Einteilung in Kategorien. Und bei der schwerwiegenden, bei allen anderen wird er, auch bei der schweren, er wird immer von uns schriftlich informiert. Er kriegt immer einen Ausdruck. Er kriegt auch schriftliche Informationen. Jeder Neukunde ist ja für uns am Ende, könnte ein Erstanwender sein. Dann kriegt er immer von uns einen Erstanwenderbrief. Für viele ist das irrelevant oder er sieht es im My-Account. Ne? Früher war es noch ein Papier, was ausgedruckt wurde. Heute wird es im My-Account in seine Ablage hochgeladen. Und dann kann er eben alles um sein Arzneimittel herum dort immer wieder im Zugriff sich angucken. Und das schätzen die Kunden sehr, dass sie die Themen in schriftlicher Form haben. Und das war immer das, was ich den Apothekern gesagt habe. Ich habe immer gesagt, die Leute sind so begeistert, dass sie was schwarz auf weiß haben. Ich weiß nicht, warum ihr das nicht einfach auch macht. Ihr könnt das doch für alle Apotheken ausrollen in euren Softwareprogrammen. Das ist eine Leichtigkeit. Und diese in Patientenform geschriebenen Briefe, die wir mit den Ärzten auch abgecheckt haben und die von den Patienten auch teilweise als Arztbrief betitelt werden, weil sie damit nämlich dann zu den Ärzten gehen und sagen, hier, guck mal, meine Apotheke hat das und das rausgefunden. Das funktioniert wirklich gut und sie schätzen sehr, dass sie es in Ruhe lesen können. Und wenn wir dann unsere Beratung angucken, dann kann ich nur sagen, da kommen schon auch aufgrund dieser schriftlichen Dokumentation kommen schon auch gezieltere Fragen. Die Fragen sind schon konkreter, weil sie einfach das auch zweimal lesen können und auch den Brief sich da hinlegen können und dann Fragen haben sie Fragen dazu. Und das ist schon, ich sag mal, eine Kundenkommunikation auf einem anderen Level, als ich das aus der Apotheke mitgekriegt habe.
Genau, und das ist ja wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, wie es rechtlich genau vorgesehen ist, aber ist ja auch, dass man dieses Beratende wahrscheinlich ja irgendwie machen muss, ne? Bei jedem Medikament, bei nur bei Verschreibungspflichtigen, ich weiß das gar nicht.
Wir machen es bei allem. Wir machen es beim Aspirin, wo wir darauf hinweisen, dass die Dauer nicht über einen gewissen Zeitraum hinausgehen sollte. Wir haben überall Höchstmengen hinterlegt. Wir checken auch eben, du kannst zum Beispiel gar nicht 5 Packungen Aspirin bei uns kaufen. Und du kannst 2 kaufen, aber wenn du dann morgen wieder 2 kaufen würdest, würden wir sagen, pass auf, wir setzen uns mal das in Alternativen, die du nehmen kannst. Du wirst dann eben wieder, ich glaube, ich kann jetzt, nagelt mich nicht auf ein Datum fest, aber es ist ein Zeitraum von mindestens 1 Monat oder 2 Monaten, wo wir sagen, okay, das ist eine Dosierung, die sollte man machen, aber dann ist auch ein Cut. Das ist für die ganzen kritischen Arzneimittel, für Abführmittel, für Schmerzmittel, für Schlafmittel, für all diese Themen, die werden engmaschig kontrolliert und immer wieder wird versucht, mit dem Kunden in Kontakt zu treten. Und das muss man sagen, macht auch das niederländische System, gibt da viel, viel mehr Möglichkeiten, also oder andersrum, erwartet von uns ganz andere Themen, die wir auch abliefern müssen. Wir müssen zum Beispiel jedes Jahr zeigen, wie viele Aspirinpackungen haben wir verkauft. Dann müssen wir zeigen, wie oft haben wir dokumentiert beraten, dass man das nur über einen gewissen Zeitraum einnehmen soll. Und dann müssen wir zeigen, wie oft haben wir eventuellen Magenschutz mitgeliefert, wenn derjenige eben von seinem Dauergebrauch nicht abweichen will. Und das wird abgefragt. Das ist das, was hier die Inspektionen einmal im Jahr von uns in einem großen Qualitätsreport abfragen und auch die Zahlen sehen wollen. Und das ist eben das, was wir dann auch an den Kunden weitergeben, weil das macht schon Sinn. Also die Beispiel Aspirin, Pantoprazol und da eben der Gebrauch nicht auf Dauer, das ist schon sinnvoll. Und das übersetzen wir einfach und das klappt gut mit den Kunden, muss man sagen.
Bleiben wir mal kurz in der Kunden-Journey sozusagen. Wie erreicht ihr denn neue Kunden? Ich bestelle zum Beispiel so 2-3 Mal im Jahr meine Standardprodukte, Nasenspray und ein bisschen Ibo. Da bin ich bei einem großen Marktplatz, wo ich fast täglich bestelle, bestelle ich das einfach mit. Dann sagt Katrin im Art, das ist bestimmt viel zu teuer, aber das ist tatsächlich genauso teuer wie in der Apotheke. Und jetzt frage ich mich, wie erwischt ihr mich denn nicht als Kunden? Oder wie kommen die Kunden zu euch? Ist es denn die Google Journey? Ist es in irgendeiner Form eine Kooperation? Ist es dann diese MyTherapy App? Was ist so der klassische Kundenzugang bei euch?
Genau, es ist natürlich auch die Google Journey, es ist eine gewisse Markenbekanntheit, es ist jetzt der, ich sag mal, unser Testimonial, Günther Jauch, die Uhlen und Fernandez, die für uns im TV zu sehen sind. Es ist letztendlich ja eine Marke, die sich über Jahre aufgebaut hat und ich glaube, viel, was über die OTC und Nutrition-Schiene geht, kommt aus der Google Search, das ist zweifelsfrei. Aber mittlerweile haben wir einen sehr hohen Anteil an App-Downloads und App-Usern. Und die kommen natürlich dann einfach, die haben es sich, glaube ich, einmal entschieden. Und wenn dann der Service stimmt, wenn dann die Convenience stimmt, dann bleiben die auch. Und genau, ich glaube, jetzt für den Rezeptteil ist es eher erstmal das Testimonial Günther Jauch, der überhaupt mal auf die, wie er sagt, man weiß es gar nicht, die erstmal auf die Möglichkeit hinweisen und mal überhaupt eine Awareness schaffen für diese Art der Rezepteinlösung, dieser Möglichkeit, das ans Handy zu halten. Das ist ja in dem Sinne noch kein Common Sense. Das ist ja, das muss ja erstmal eine gewisse Marktpenetration da sein und für die sorgen wir jetzt. Das heißt, wir versuchen halt wirklich überhaupt auch mal die Lösung in den Markt zu bringen über den Günther Jauch und über die Testimonials, weil die kennen natürlich viele. Da hört man hin und dann versucht man eben da tiefer reinzugehen. Aber das ist so im Moment für das RX ist ganz klar TV und die ganze Plakatwerbung ist der erste Ansatz eben für die RX-Kunden.
Könnt ihr bei OTC-Produkten, Nasenspray zum Beispiel, könntet ihr auch Preisführer sein? Also könntest du sagen, die Alex, kaufen wir jetzt nicht das Nasenspray XYZ, was hier bei Amazon teuer verkauft wird für, keine Ahnung, 6 Euro mittlerweile pro Fläschchen. Da kriegst du das sozusagen das Redcare-Produkt, Redcare Premium Bio Vegan für 3,99. Ein viel besseres Produkt. Funktioniert sowas oder macht das gar keinen Sinn in dem Business?
Du meinst die Own Brands an sich?
Ja, also generell, speziell deutsche Kunden sind extrem preisaffin. Und das hat sich ja Temu und Shein ja auch gezeigt. Wenn man es günstiger irgendwo bekommen kann und grundsätzlich die Funktion die gleiche ist, wird jede Brand gekauft. Ihr habt jetzt noch bei den Trust durch die Shop-Apotheke-Brand. Könnte ich mir ja gut vorstellen, dass das noch viel besser funktioniert. Dann kaufe ich das dann für 4 € bei euch, anstatt bei 6 € ein vergleichbares Produkt bei Amazon.
Also ich glaube, der Preis ist definitiv immer gerade bei einem Produkt, was letztendlich wir stellen ja keine, oder das Produkt ist ja austauschbar. Also das Nasenspray von Ratiopharm ist das Nasenspray von Ratiopharm. Bei allen Anbietern ist es exakt das Gleiche. So, das heißt, da gibt's ein Kriterium und das ist der Preis. Und das zweite Kriterium ist, oder vielleicht sogar kommen beide sehr eng aneinander: Wie komme ich ran? Gehe ich jetzt in meine Apotheke vor Ort, auf der die auf dem Weg liegt, bestelle ich es online, dann muss es aber in einem überschaubaren Zeitraum relativ zuverlässig da sein. Dann kommt wieder die Convenience, weswegen wir eben sagen, 80% sehen wir, der Kundenzufriedenheit hängt an unserer Last Mile. Also wenn wir 2-3 Tage brauchen, dann geht die Kundenzufriedenheit direkt in den Keller. Wenn wir das zuverlässig innerhalb von oder RX garantiert am nächsten Tag und OTC innerhalb von 2 Tagen liefern, dann sind die Kunden wunschlos glücklich und zufrieden. Dann ist der Preis, das sind alles preissensitive Produkte, gerade im Nutrition- und OTC-Bereich, ganz klar, weil es eben vergleichbare Anbieter gibt. Also jeder verkauft dasselbe. Temu und Shein haben wahrscheinlich sogar noch irgendwo ein individuelles T-Shirt dabei, was wir ja in dem Sinne gar nicht haben. Das Produkt ist ja austauschbar. Von daher ist das schon was, aber der Kunde stellt die Journey schon über den Preis. Das muss man ganz klar sagen. Wenn die Journey vernünftig funktioniert, dann ist er immer noch preissensibel, gar keine Frage. Also ich glaube, für 10 € kannst du das Nasenspray, wirst du es nie verkaufen. Aber dann muss es nicht unbedingt, müssen es nicht die 4 € sein, aber es muss eben ein vernünftiger Preis sein. Aber es muss dann eben auch, wenn du es online verschickst, eine vernünftige Convenience dahinter sein.
Ich glaube, Werbung in Praxen wäre gut. Also ich wusste davon jetzt so nichts und wir würden das nutzen und ich glaube, wir würden auch vielen Eltern das raten, dass sie da schauen. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn eine Praxis das weiß, dann wird sie das nutzen. Und
dürft ihr das? Dürft ihr quasi Praxen überzeugen, für euch zu werben?
Ich glaube, wir haben sogar Wartezimmer. Es gibt ja so ein... Ja. Genau, ich glaube, da haben wir auch schon mal geworben. Das müsste jetzt meinen Kollegen fragen, warum wir es nicht tun oder warum wir es, oder vielleicht machen wir es auch noch. Das kann ich dir gerade in dem speziellen Fall gar nicht sagen. Ist mit Sicherheit ein Thema und Kinderarztpraxen, ich weiß immer, einer unserer großen Same Day und Urgent Runner war das Läusespray oder dieses Anti-Läusemittel. Da ist nämlich wirklich eine Dringlichkeit geboten, wenn die Kinder mitgekriegt haben, dass sie Läuse haben. Von daher, da sind auch immer in den Use Cases, gibt es eben auch wirkliche Use Cases, die dann eben on top kommen und den Leuten das Leben wirklich leichter machen.
Und eine Frage habe ich noch, wie macht ihr das denn mit Privatversicherten? Geht das auch? Also ich meine, die haben ja meistens mal keine Karte. Funktioniert das trotzdem? Oder?
Genau, wir haben einen Teil an Privatversicherten immer gehabt und die schicken noch ihr Rezept per Post. Mhm. Und dann digitalisieren wir das und schicken ihnen das dann eben zurück. Wir haben ein Angebot mit der Allianz, was ich persönlich sehr schön finde. Da haben wir die Direktabrechnung realisiert mit der Allianz. Das heißt, wenn du Privatversicherter bist und du jetzt, der Privatversicherte geht ja in Vorleistung und wir in dem Moment, wo wir das Rezept bedienen, checken wir einmal den Vertrag des jeweiligen Patienten mit der Allianz ab. Manche haben noch einen Selbstbehalt, die anderen haben, wer weiß, was Verträge dahinter liegen. Und dann kommt am Ende von der Allianz innerhalb kurzer Zeit eine Rückmeldung, also innerhalb von einer halben Stunde, und eine Rückmeldung, okay, das ist das, was der Kunde fiktiv zahlen muss. Und den Rest rechnen wir beiden direkt ab. Das heißt, für gewisse Kundengruppen, es gibt so Antiallergiker, die liegen über 1.000 € und. Da ist es schon extrem interessant, dass die dann eben eine Direktabrechnung haben, wo sie nicht in diesen Mengen in Vorleistung gehen müssen. Auch nicht mehr mit der Krankenkasse dann dieses Hin und Her haben, sondern wo wir direkt dann mit der Krankenkasse abrechnen. Und das sind natürlich Services bei Privatkrankenkassen, bei Privatversichern, die ihnen schon auch das Leben einfach erleichtern. Mit Datensätzen, die sowieso danach genau so hin und her gehen zwischen zwei anderen. Also am Ende das Ergebnis ist das gleiche, nur an einer schnelleren Stelle oder an einer anderen Stelle.
Du bist ja selber Apothekerin in der ausgebildet und hast ja bestimmt ein großes Netzwerk an Apothekern, die jetzt nicht alle bei Redcare arbeiten, sondern auch noch an Wahlapotheken haben. Und die kommen auch bestimmt zu dir und sagen, hey Theresa, in 10 Jahren sozusagen möchte das eigentlich übergeben oder möchte das irgendwie verkaufen. Was ist denn deine Empfehlung? Die können jetzt nicht alle für Redcare arbeiten. So was, wie muss denn eine Vor-Ort-Apotheke in 2035 in Deutschland eigentlich aussehen? Wie würdest du denn da drauf schauen?
Also ich glaube immer, es steht und fällt mit dem Apotheker. Und persönlich, also ich kenne Apotheken, da werden wir als Shop-Apotheke ganz schweren Kunden von bekommen, weil die einfach ein gutes Verhältnis zu ihren Patienten haben und zu ihren Kunden haben. Und ich würde ihnen immer raten, man braucht eine gewisse kritische Masse. Und man muss eben gucken, ist die kritische Masse gegeben, ja oder nein? Das ist aber bei allem. Wenn ich eine Tankstelle habe und nur 3 Autos am Tag kommen, dann wird das auch eine enge Kiste. Und so ist das bei einer Apotheke auch. Das hat aber gar nichts mit Land und Stadt zu tun. In der Stadt gibt es auch Apotheken, die man durchaus hinterfragen kann, weil eben 3, 4, 5 auf einer Straße, an einem Straßenzug liegen. Ich wohne selber in einem kleinen Vorort von Düsseldorf und wir haben 4 Apotheken. Kann man hinterfragen, ob das für 8.000 Einwohner notwendig ist. So. Und das sind halt eben Themen, da muss man sagen, guckt einfach, dass ihr eine gewisse kritische Masse habt und guckt, dass ihr mit einem gewissen Service, es kann nicht nur sein, ich kriege ein Rezept und gebe ab. Das ist was, wo man sagen muss, dann ist die Daseinsberechtigung schwierig. Aber wenn man sich anguckt, was ein Apotheker wirklich dem Kunden an Mehrwert bringen kann, und ich komme immer wieder auf die Beratung in schriftlicher Form, dass er sich das nochmal zu Hause in Ruhe durchlesen kann, so eine Kleinigkeit, dann wären schon mal wieder ein Schritt gemacht. Und ich glaube, da können wir uns noch viel von den Niederländern abgucken, die sehr auf den Outcome gucken, was eben letztendlich wirklich der Mehrwert am Ende in der Therapie des Kunden ist, wo der Apotheker einen Beitrag leisten kann. Er muss es dann aber auch eben tun. Und das wäre eben immer mein Rat an alle, aber auch an uns selber.
Ihr seid jetzt ja bisher nur in ein paar Ländern in Europa aktiv. Und ich frage mich natürlich, also es ist erstmal gut zu wissen, dass es auch eine Zukunft für die stationäre Apotheke gibt, aus deiner Sicht. Aber ich frage mich natürlich, wie verändert sich dann der Wettbewerb oder die Handelslandschaft unter den Versandapotheken? Das ist jetzt erstmal quasi die Schublade, in die ich euch jetzt mal reinstecke. Ich war vor kurzem bei einer Konferenz in Göteborg und da habe ich den Gründer von MedSE, glaube ich, heißt es dort, auch eine Art Versandapotheke kennengelernt. Und die hatte mir auch, da funktioniert das, glaube ich, auch mit der Karte ans Handy. Da sind noch ein paar andere Daten hinterlegt. Schweden hat ja eine sehr, 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 sehr transparente, kann man sogar sehen, was der Nachbar verdient und was an Steuern zahlt. Die gucken da anders auf das Thema Datenschutz. Dann frage ich mich, ist das ein Winner-Takes-It-All-Markt, der regional zumindest abgeschlossen ist? Das heißt, wenn man den Markt zugemacht hat in Holland und in Deutschland, dann ist es dann schon schwer für den zweiten und dritten. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch wenig Netzwerkeffekte dann in ganz neue Märkte hinein. Also ihr könnt dann der Größte in Deutschland sein, aber das bedeutet noch lange nicht, dass ihr dann in Spanien einfach Fuß fassen könnt, weil euch dann dieser Kundenzugang fehlt. Wie verhalten sich diese Märkte?
Also am Ende, glaube ich, muss man jeden Markt für sich selber sehen. Ja, ich habe auch mal erzählt, dass wir haben ja auch 7 verschiedene Aspirinpackungen bei uns im Lager liegen. Also es ist schon noch ein komplett getrennter Gesundheitsmarkt in Europa. Das heißt,
also für jeden regionalen Markt eine andere Aspirin.
Die kommen alle aus der gleichen Fabrik wahrscheinlich und werden alle gleich produziert. Am Ende kommt eine andere Sprache drumherum, aber das war's dann auch. Nichtsdestotrotz ist es ein Aspirin für Österreich, eins für Italien, eins für die Schweiz. Dass der Mensch in seiner Landessprache den Beipackzettel lesen muss, das sind wir uns alle einig. Ja, die Frage ist immer, wie differenziert will man das haben? Ich glaube, die Gesundheitsmärkte sind so unterschiedlich organisiert. Das ist in Italien in der Parapharmazie, dann ist der Versand im Raum von 3 Kilometern. Also es ist wirklich überall anders umgesetzt, überall anders geregelt. Die Niederländer haben das Central Filling, wo der Großhandel letztendlich im Auftrag der Apotheke in Einzelorders schon an die Apotheke beliefert. Wir in Deutschland haben halt eben, dass wir bestellen für 100 Kunden oder 10 Kunden zusammen und dann kommt der Großhandel 2-mal am Tag und bringt halt eben eine Box für alle. Das ist in Niederlanden ganz anders. Der bringt halt 30 Tüten und dann ist schon individualisiert, für wen die Tüte ist. So, dann hat der Apotheker mit dem Teil schon mal gar nichts mehr zu tun, sondern fokussiert sich auf Dosierungsberatung und ob die Anforderungen, die in den Qualitätsreports gefragt sind, Thrombose etc. etc. Also da gibt's so unterschiedliche Ansätze in den verschiedenen Märkten, dass ich glaube, man mal gucken sollte, was sind so die Themen, die sich ganz gut durchgesetzt haben und die auch vom Kunden gerne angenommen werden, die auch eine gewisse Effizienz mit sich bringen. Und dann kann man schon auch in Europa ja so einen Mindest- oder einen guten Standard festlegen. Aber bis wir das haben, ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe, wahrscheinlich nicht. Von daher wird das noch lange, lange völlig unterschiedlich bleiben. Und so ein Winner takes it all für ganz Europa. Wir sind natürlich in Europa führend, aber das ist eine Komplexität im Geschäftsmodell, die ist auch nicht ganz nicht zu unterschätzen, weil jeder Markt hat eine andere Bedingung.
Eine letzte Frage von mir. Ich weiß nicht, ob Katrin noch eine letzte Frage dann hat. Warum ist Amazon nicht der Gewinner in diesem Markt geworden? Weil die haben ja quasi schon diesen Kundenzugang auch vor 10 Jahren schon gehabt. Und wie gesagt, ich bin ja ein sozusagen Nasenspray Amazon-Kunde. Genau, dann lass doch mal die Theresa hier antworten. Aber sozusagen trotzdem, wenn Sie diesen Markt angucken, da geht es um Milliarden, sozusagen jedem Einzelmarkt in Europa. Ich weiß gar nicht, ob ihr könntet ja quasi auch über Amazon verkaufen, wenn ihr jetzt Eigenmarken hättet, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen. Aber wie guckst du da drauf? Was ist deine These?
Also ich sag mal, der Markt ist spannend und Amazon hat den Kunden, gar keine Frage. Und Amazon hat auch ein Modell und Amazon hat auch heute schon Apotheken, über die sie eben OTC und Nutrition verkaufen. Amazon hat in den USA PillPack, ja, da sind sie im rezeptpflichtigen Bereich. Das ist aber in den USA nochmal, wir waren ja mal Tochter eines US, oder wir haben ja mal einen US-Konzern verkauft und dann wieder zurückgekauft. Der US-Markt ist komplett anders organisiert. Das kann man mit Deutschland nicht vergleichen, auch was die ganze Supply Chain angeht. Von daher hat die Apotheke da nochmal eine andere Rolle, auch andere Möglichkeiten, das muss man ganz klar sagen. Ich kann es nicht sagen. Ich sage immer, am Ende des Tages wird uns diese Frage mit Sicherheit seit 2007 gestellt. Also das sind jetzt auch schon irgendwie 18 Jahre. 18 Jahre.
Also die Gründung des Kassenzone-Podcasts. Oder vielleicht habe ich sie damals schon gestellt.
Vielleicht. Da ist mit Sicherheit, wird Amazon sich das angucken. Das ist völlig, oder das wäre auch okay. Ja, weil am Ende des Tages ist das ja ein Markt, den wir nicht gepachtet haben. Die Frage ist immer, was sind Prioritäten? Und ich könnte mir vorstellen, weil es so komplex ist, ist das nicht deren Core-Fokus, aber ich kann es nicht beantworten. Am Ende müsstest du jemanden bei Amazon fragen. Ich glaube, die haben noch genug andere Themen, die sie einfacher umgesetzt kriegen, aber ich weiß es nicht. Also ich kann es dir nicht sagen. Es ist nicht ganz trivial. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich, du musst eine Hürde überspringen, du musst ein Professionalitätslevel haben, du hast einen regulierten Markt, es ist nicht one fits for all countries in Europe, ja, also du musst in jeden wieder anders reingehen, du kannst aus wenig deiner E-Commerce-Erfahrungen partizipieren, weil der Kunde am Ende bei einem sensiblen Produkt anders reagiert als bei ein paar Turnschuhen oder eine Geburtstagskerze. Also das muss man alles im Kalkül haben. Wenn man das hat, dann werden wir wahrscheinlich auch noch Konkurrenz in dem Markt bekommen. Aber im Moment sehen wir es nicht.
Alles klar. Hast du noch eine Frage?
Ja, die passt jetzt gar nicht dazu. Aber wie ist das? Kann man bei euch auch Impfstoffe bestellen? Also habt ihr sowas auch, dass ihr Praxen beliefert? Also ich kann mir vorstellen, dass man damit auf jeden Fall auch Umsatz macht. Auch so.
Genau, Sprechstundenbedarf. Das ja, könnten wir machen, machen wir aber noch nicht, weil wir einfach noch zu viel mit unserem anderen Wachstum beschäftigt sind, als dass wir diese Fälle, aber das sind eben Services, wie Alexander eben schon gesagt hat, ja, irgendwann kommt man wahrscheinlich dahin, dass man sagt, das ist jetzt ein logischer Schluss, logischer Schluss, dass man eben auch Sprechstundenbedarf macht. Der ganze Hilfsmittelbereich kommt noch. Also wir haben noch Themen im normalen Leben, die vor uns stehen, dass wir sagen erstmal nein. Die Anfragen sind da, das weiß ich, auch schon seit ewig Zeiten, dass Praxen eben sagen, können wir es nicht einfacher über euch machen. Wir würden sowas gerne mit Ja beantworten. Im Moment ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt.
Vielen Dank für deine Zeit. Das fand ich sehr, sehr spannend. Hat mir nochmal geholfen, so ein bisschen auf den Markt zu schauen und mal Amazon und Co. besser einzuschätzen. Super. Vielen Dank.
Danke euch beiden.
Danke. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Monat geht es weiter und wir freuen uns über dein Feedback und auch Gastvorschläge. Schreib uns einfach eine Mail an team@gesundheitszone.info oder diskutiert mit im forum.gesundheitszone.info. Bis nächsten Monat.